ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wieder Gefechte in der Region Kursk, Einkaufszentrum in der Ukraine getroffen und Militäreinsatz in Khan Yunis. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 9. August um 17.30 Uhr. Die Region Kursk im Südwesten Russlands ist jetzt den dritten Tag in Folge Ziel von Angriffen der ukrainischen Armee. Schon längst spricht man nicht mehr von dem Versuch, die Grenze zu durchbrechen, sondern, so war Russlands Präsident Putin im Staatsfernsehen zu vernehmen, von einer groß angelegten Provokation. Ein US-amerikanisches Institut meldet, dass die ukrainische Armee 15 Kilometer tief nach Russland eingedrungen sei. Ein Militärflugplatz in der Nähe der Großstadt Lipezk sei dabei angegriffen worden. Zur aktuellen Lage dort nun Frank Eichmann.
Seit dem Morgen gilt im gesamten Gebiet Kursk der föderale Notstand. Das russische Verteidigungsministerium meldete die zusätzliche Verlegung von Truppenpanzern, Artillerie und Raketenwerfern. Zudem würden Luftangriffe geflogen. Das Ministerium nannte diese nicht überprüfbaren Zahlen. Russische Einheiten hätten über 100 gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Armee zerstört, sowie fast 1000 gegnerische Soldaten verwundet oder getötet. Ukrainische Einheiten sollen mehrere Kilometer auf russisches Gebiet vorgedrungen sein. Es wird weiter gekämpft. Vom Atomkraftwerk Kursk seien diese Kämpfe aber noch dutzende Kilometer entfernt, so die örtlichen Behörden. Im russischen Staatsfernsehen wird ausführlich berichtet, insbesondere über landesweite Solidaritätsaktionen für die betroffenen Zivilisten sowie über die Zerstörung ukrainischer Kampftechnik. Konkrete Angaben über den aktuellen Frontverlauf im Kursker Gebiet werden dagegen nicht veröffentlicht.
Heute Morgen kam es in einem ukrainischen Einkaufszentrum in Konstantinivka zu einem russischen Angriff, bei dem mindestens 12 Menschen ums Leben kamen. Konstantinivka liegt in der Region Donetsk. Bei dem Angriff seien auch Häuser und Wohnungen beschädigt worden, so das Kiewer Innenministerium. Mehr dazu nun von Rebecca Barth aus Kiew.
Die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf die ostukrainische Stadt Kostjantynivka ist nach Behördenangaben weiter gestiegen. Bei dem Beschuss eines Supermarktes seien mindestens 12 Menschen getötet und 44 weitere verletzt worden, sagte der Polizeichef der Region Donetsk im ukrainischen Fernsehen. Ukrainische Behörden werfen Russland einen gezielten Angriff auf eine zivile Einrichtung vor. Präsident Volodymyr Zelensky sprach von Terror. Konstantinivka liegt in der Region Donetsk etwa 10 Kilometer von der Front entfernt. Viele ukrainische Soldaten nutzen die Stadt als Rückzugsort, um sich von ihren Kriegseinsätzen zu erholen. Nach Schätzungen sollen zudem noch mindestens 25.000 Zivilisten in Konstantinivka leben. Unterdessen dauern die Kämpfe in der russischen Region Kursk offenbar an. In der ukrainischen Nachbarregion Sumy haben die lokalen Behörden die Evakuierung der Zivilbevölkerung angeordnet. 20.000 Menschen aus 23 Siedlungen seien demnach betroffen.
Wer regelmäßig unseren Podcast hört, hat es wahrscheinlich mitverfolgt. Beim großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen war er einer der Freigelassenen, der russische Menschenrechtler Oleg Orlov. Wir haben vorgestern darüber berichtet. Der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial, der sich öffentlich gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine gestellt hat, will sich weiter für politische Gefangene in russischen und belarussischen Straflagern einsetzen. Und er plädiert für weitere Gefangenenaustausche. Mit ihm hat Christina Nagel gesprochen.
Oleg Orlov ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Journalisten geben sich die Klinke in die Hand. Geduldig beantwortet der russische Menschenrechtler alle Fragen, auch wenn er dabei kaum zum Essen, nicht mal zum Rauchen kommt. Abends, sagt der 71-Jährige, falle er einfach nur ins Bett. Also, wie fühle ich mich? Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Vielleicht kann ich am Samstag oder am Sonntag damit anfangen. Oleg Orlov hat seinen Humor nicht verloren, auch nicht in dieser Ausnahmesituation. Der Austausch, das plötzliche Leben im Exil, das er so nie wollte, die Sorge um die anderen, die weiter in den Straflagern sitzen, die Dankbarkeit für einen Deal, der keine Selbstverständlichkeit war, das Glück, jederzeit mit seiner Familie telefonieren zu können, die Freude darüber, einfach so eine Straße entlang zu spazieren. Ich werde mich hier nicht zum Helden stilisieren, der so tut, als sei er betrübt, weil er in Freiheit ist und der lieber weiter gesessen hätte. Trotzdem wäre es hundertprozentig wichtiger gewesen, dass andere freigekommen wären. Menschen, die gesundheitlich schwer angeschlagen sind, die das unbarmherzige Regime des Straflagers vielleicht nicht überleben werden. Für sie will sich der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial einsetzen. Alof will sich stark machen für weitere Gefangenenaustausche, wohl wissend, dass der russische Präsident niemanden aus humanitären Gründen freilässt. Er hat Ideen, aber es sei zu früh, darüber zu reden oder Kontakt zu suchen zu den politisch Verantwortlichen. Da muss man sich erst mal rantasten. Aber prinzipiell, ja, ich habe eine Vorstellung davon, wie es gehen könnte, was man tun müsste. Erst einmal sind aber andere Dinge zu regeln, bevor er sich wieder in die Arbeit stürzen kann. Alek Alof braucht Papiere, einen Status, aber auch eine Wohnung, Kleidung, das Nötigste. Das Außenministerium hilft, Mitarbeiter von Memorial, Freunde und Bekannte stehen ihm zur Seite. Und sobald ich Zeit haben werde, wird es Gespräche und noch mehr Gespräche geben mit meinen Kollegen. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat ihn gerade wieder zum Co-Vorsitzenden gewählt. Eine große Ehre, sagt er, aber auch eine große Aufgabe. Als ich ins Gefängnis musste, haben sie mich richtigerweise aus allen Führungsgremien entfernt, um mich aus der Verantwortung zu nehmen. Den Behörden sollte kein Vorwand für weitere Klagen geliefert werden. Seit Jahren versucht das russische Regime, die Strukturen vom Memorial in Russland zu zerschlagen. Doch die Menschenrechtler finden immer wieder Wege, um trotz des Drucks, der Verbote und Repressionen weiterzumachen. Ich bin nun leider im Exil und die im Exil sind, abgeschnitten von der Heimat, verlieren die Wurzeln, das Verständnis. Deshalb sind die, die dort bleiben, die wichtigste Basis, die wir haben. Auch wenn es aus dem Exil heraus schwieriger ist, in Russland Gehör zu finden, Alek Olof ist zuversichtlich, dass er die Menschen dort erreichen wird. Über die Basis von Memorial und über russische Exilmedien, die im Internet nach wie vor zu finden sind und die auch genutzt würden. Es gäbe, sagt er, weit mehr Regimekritiker und Kriegsgegner, als die Kreml-Propaganda glauben mache. Der 71-Jährige ist überzeugt, dass sich in Russland früher oder später etwas ändern wird. Er hofft, dass irgendwann der Moment kommt, an dem er gefahrlos in seine Heimat zurückkehren kann. Jetzt aber wünscht er sich erst einmal zweierlei. Mein wichtigster Wunsch ist, dass ich meine Frau wiedersehe in der kommenden Woche. Und vor dem nächsten Interview wünscht er sich ganz profan, die Wehmut weglächelnd, Zeit für eine Zigarette.
Kommen wir zum Krieg im Nahen Osten. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich ist wegen seiner Äußerungen zum Aushungern der Palästinenser in die Kritik geraten und hat international für Empörung gesorgt. Bei einer Konferenz sagte er, dass Israel keine andere Wahl habe, als Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, und er fügte hinzu, obwohl es gerechtfertigt sei, 2 Millionen Menschen hungern zu lassen, um die verschleppten Geiseln zu befreien. Die Kritik kam nicht nur vom UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk, der sich geschockt zeigte. Nach seiner Ansicht seien die Absichten, Einwohner verhungern zu lassen oder kollektiv zu bestrafen, Kriegsverbrechen. Entsetzte Reaktionen kamen auch aus Deutschland, Frankreich und der EU. In Khan Yunis im Süden des Gazastreifens haben israelische Truppen einen neuen Militäreinsatz gestartet. Dabei hätten Kampfjets 30 Ziele der Hamas getroffen, so teilte die Armee mit. Auch in Tunneln soll es Kämpfe gegeben haben. Zuletzt war man im Juli dort im Einsatz. Es kommt häufig vor, dass Truppen in stark zerstörte Gebiete zurückkehren, weil sie dort weiterhin Hamas-Mitglieder vermuten. Aktuell suchen sie dort nach dem neuen Chef der Terrororganisation Al-Sinwar. Obwohl die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen seit Monaten auf der Stelle treten, hat Israel auf Druck der USA und der Vermittler Ägypten und Katar neuen Verhandlungen zugestimmt. Dazu nun auch der Kommentar von Moritz Behrendt: Ohne Lösung für Gaza keine Deeskalation im Nahen Osten.
Der Nahe Osten steht am Rande eines großen Krieges. Das war in den letzten Tagen immer wieder zu hören und zu lesen. Was dabei manchmal aus dem Blick geraten ist, den großen Krieg gibt es bereits in Gaza mit rund 40.000 Toten, ausgelöst durch das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober. Die Terroristen der Hamas, das haben die letzten 10 Monate gezeigt, schert es wenig, wenn palästinensische Zivilisten getötet werden. Auf der anderen Seite nimmt auch die israelische Armee viel zu wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Wenn jetzt Katar, Ägypten und die USA die Hamas und Israel drängen, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine Freilassung der israelischen Geiseln möglichst schnell zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, dann machen sie deutlich, die Gefahr einer regionalen Eskalation, die Gefahr des so oft zitierten Flächenbrandes kann nur dann gebannt werden, wenn es für Gaza eine Lösung gibt. Selbst die oft so hilflose Regierung Libanons hat sich dem Appell angeschlossen, in dem Wissen, dass ein offener Krieg zwischen der schiitischen Hisbollah und Israel für ihr Land eine Katastrophe wäre. Vermutlich ist das sogar Hassan Nasrallah klar, dem Generalsekretär der vom Iran geförderten Miliz. Er hat, wie andere Vertreter der selbsternannten Achse des Widerstands, angekündigt, hart zu antworten auf die Tötung des Hisbollah-Militärführers Fuad Shukr und das Attentat in Teheran auf Ismail Haniyeh, den Leiter des Politbüros der Hamas. Wann? Das ist offen. Den Feind warten zu lassen, das gehöre zur Kriegsführung, tönte Nasrallah in seiner letzten Rede. Wie viel Zeit bleibt, das weiß also niemand. Stunden, Tage, Wochen. Genauso unklar ist das mögliche Ausmaß eines koordinierten Angriffs des Iran und seiner Verbündeten auf Israel. Aber ein Waffenstillstand in Gaza würde die Eskalationsgefahr mit Sicherheit drosseln. Daher ist es klug, dass Ägypten, Katar und die USA die Zeit nutzen für ihren dringlichen Appell. Ob er von der Hamas und der israelischen Regierung auch erhört wird, das ist eine andere Frage. Die Hamas hat gerade Yahya Sinwar zu ihrem politischen Führer ernannt, das mutmaßliche Mastermind hinter dem Massaker vom 7. Oktober. Sinwar hat oft genug klargemacht, dass er sich nicht sehnlicher wünscht als eine Beteiligung möglichst vieler muslimischer Akteure an einem Krieg gegen Israel. Und Israels Premier Benjamin Netanyahu wiederum hat in den letzten Monaten mehrfach gezeigt, dass er sich dem Druck aus Washington entziehen kann. Für die gesamte Region wäre es heilsam, wenn der Appell dennoch durchdringen würde, um einen großen Krieg in der Region abzuwenden und um den seit 10 Monaten andauernden großen Krieg in Gaza endlich zu beenden.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.